Ein solch schönes Städtchen, in dem ich aufwuchs, am Fuße des Schwarzwaldes, im warmen Klima der oberrheinischen Tiefebene gelegen, muss auch ein Sonnengässle haben. Eigentlich wohnten wir ja in der Hauptstraße, Hinterhaus, aber das Wohnzimmer und der zweite Zugang zum Haus lagen im Sonnengässle, von wo auch die Sonne in unsere Stube kam und unser Heim zu dem machte, was es war, ein Sonnenhaus. Die Wohnung war klein und nur zwei Zimmer groß, dazu Küche und Abstellraum. Aber die Sonne, die es erhellte, kam auch aus den Herzen unserer Eltern, die es verstanden, den zahlreichen Kindern, am Ende waren es sechs, trotz aller Widerwärtigkeiten eine sonnige Heimat zu geben. Wilfried, Günther, Edgar, Robert, Marianne und Martin folgten einander im Verlauf von 20 Jahren. Lange hatten unsere Eltern gesucht, bis sie nach Kriegsende das Bauernhaus meiner Großeltern mütterlicherseits verlassen konnten, wo sie ein Zimmer für sich hatten. Und die kleine Wohnung im Sonnengässle schien nur provisorische Unterkunft zu sein. So sagten es jedenfalls die Stadtväter, bis man ein neues, größeres Zuhause finden würde. Es war 1948, Wohnungen waren knapp und es sollte 8 Jahre dauern. Manchmal schien eine neue, große Wohnung greifbar nah, aber bei allem guten Leumund war die Kinderzahl stets der alleinige Hemmschuh. »Was? 4 Kinder? Nein, danke. Wir brauchen unsere Ruhe«, hieß es allemal. Welch schwere Bürde für unsere Eltern, die manchmal weder ein noch aus wussten, aber es trotzdem, wer weiß wie, schafften. Oft waren es, Gott sei es geklagt, in der Öffentlichkeit als ganz und gar christlich geltende Menschen, die unseren wohnungssuchenden Eltern die Tür wiesen. Aber andererseits waren sicherlich auch der christliche Glaube und die innere Überzeugung an das Gute im Menschen der Schlüssel, der unseren Eltern das Leben in den beengten Verhältnissen ermöglichte. Jedenfalls die Heimat und Geborgenheit, die uns unsere Eltern trotz aller räumlichen Unzulänglichkeiten boten, waren prägend für uns Kinder und deshalb eng mit der Erinnerung an das Sonnengässle verbunden. Was wäre ein Leben in einem Haus ohne die Beziehungen zur Nachbarschaft? Dass es gute waren, dafür sorgten schon die verträgliche Art unserer Eltern, als auch der kontaktfreudige Umgang von uns Kindern. Einmal spielten mein um 3 Jahre jüngerer Bruder Edgar und ich auf einer Hinterhausgeröllhalde aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten gerade beim Schuhkauf 2 schöne bunte Frösche aus Blech bekommen, die man durch Fingerdruck zu einem einigermaßen als Quaken klingenden Geräusch bringen konnte. »Welcher Frosch quakt nun wohl besser?« hieß die Streitfrage unter uns Geschwistern. Und jeder meinte wohl, seiner müsste doch der Beste sein. Edgar saß oben, ich unten. Und plötzlich, wer weiß wie, rollte ein riesiger Gesteinsbrocken herab und quetschte mir den Nagel am Ringfinger meiner rechten Hand ab. Zeter Mordio schreiend rannte ich natürlich nach Hause, aber da war niemand. Nur das Dienstmädchen aus dem Vorderhaus reckte seinen Hals aus dem Fenster und fragte, was denn los sei. Hilfesuchend gingen wir hin, und was tat das arme Ding? Beruhigend strich sie mir Nivea-Creme auf den malträtierten Finger. Es tat zwar weh wie vor dem, was sollte auch die Hautcreme helfen, aber der Anblick der hübschen Helferin tat so gut wie die beste Heilsalbe, und so gesundete mein Finger besser und schneller, als je einer dachte. Allerdings taten sicher die Heilbäder mit Kamille, die meine Mutter zubereitet, ihr Zusätzliches. Aber das wusste ich damals noch nicht. Überhaupt bestand zwischen uns Kindern und den Bewohnern des Vorderhauses eine stets enge Verbundenheit. Sie hatten einen Lebensmittelladen, in dem für uns nicht gerade verwöhnten Naschmäuler manchmal einige Gutzle abfielen, die sonst Seltenheitswert in unserer Versorgung besaßen, was heute ein Glücksfall für alle Kariesforscher und die Fernsehwerbung wäre. 2 Töchter entstammten diesem Hause. Die eine, einige Jahre älter als wir, ging bald ihren beruflichen Weg als Arzthelferin. Die andere, Annie, war bei allen Schandtaten unsererseits stets dabei. So waren wir einmal in Nachbars Hausgang beim Aushecken eines Planes zur Gestaltung unseres freien Nachmittags versammelt, als uns Annie plötzlich mit der Neuigkeit überfiel, ob wir schon einmal eine Schokoladenschnecke gesehen hätten. Nein, alles kannten wir, aber ein derartiges Fabelwesen war uns noch unbekannt. Doch als wir es zu Gesicht bekamen, liefen wir allesamt rot an. Anni hatte eine Tafel Schokolade heimlich in ihrer Unterhose aus dem Haus geschmuggelt und das Ergebnis ihres Unterfangens zeigte uns die total zerlaufene Schokolade allzu deutlich. Aber da war auch noch Emil, zwei Häuser weiter. Mit seiner Soldatensammlung und den Murmeln verbrachten wir dort manche Stunden, zumal seine Mutter öfters ein Vesperbrot für uns immer hungrige Kinder übrig hatte. An der Hauptstraße, nicht weit von uns, gab es auch einen Kiosk. Zeitschriften und Süßigkeiten gab es dort zu kaufen, fast immer unerschwinglich für uns. Aber der Verkäufer war recht interessant für uns übermütige Burschen, denn er kannte wenig Humor und war leicht in Rage zu bringen. Da ich, wer weiß warum, der brävste von uns war, schickte man mich mit einer belanglosen Frage an den Kiosk. Die übrigen aus der Nachbarschaft standen wohlweislich sprungbereit drumherum. Und ahnungslos, ob der Folgen, begann ich arglos zu fragen, »Was kostet denn ein 20er-Eis?« Kaum hatte ich den Mund aufgemacht. Da sauste der Besitzer auch schon aus der Hintertür heraus, nun galt es, Sprinterfähigkeiten zu zeigen, und bald hörten wir die Schimpfkanonade des Kioskpächters nur noch aus sicherer Entfernung. »Ihr Saukor, ihr Elendes, wart, ich werd euch helfen!« Aber erwischt hat er uns bis heute nicht. Dafür hätte ein anderes Schaustück beinahe schrecklich geendet. Der Sohn des Storchenwirts unternahm mit dem Sohn des Kaufhausbesitzes nebenan eine Fahrt mit dem Leiterwägelchen, der eine als Steuermann, der andere als Schubkraft von hinten. Und inmitten des Gefährts saß mein Bruder Robert, dem die rasante Fahrt durch das Sonnengässle gefiel und der deshalb quietschvergnügt jubelte. Die Fahrt aber wurde schneller und schneller und der Lenker verlor plötzlich die Übersicht. Flugs ließ er in höchster Not los, und das Fahrzeug schoss eine Rakete gleich in ein Schaufenster des Kaufhauses. Die Scheibe klirrte, die modische Dame darin fiel vor Schreck um, und Fahrer wie Motor dieses Himmelfahrtskommandos zerstoben in alle Richtungen. Unser Robert erfasste blitzschnell die Situation. Den Schrecken der Umstehenden ausnützend, schüttelte er die Glasscherben von sich und rannte davon, als sei der Teufel hinter ihm her. In Windeseile überkletterte er das geschlossene Eingangstor im Sonnengässle und verkroch sich still und heimlich. Noch heute weiß keiner, wie er unverletzt den Schaufensterscherben entkam, aber meinen Eltern fiel eine Zentnerlast vom Herzen, als die Versicherung der Mitbeteiligten für den Schaden aufkam. Es ist eine alte Tatsache, dass ein Stall voll Kinder für die gegenseitige Erziehung untereinander förderlicher ist als bei Einzelkindern oder einer Kleinfamilie. Bei uns gab es unter so vielen Geschwistern gewiss Streit und Keilerei genug, sodass unsere Mutter manchmal dazwischenfahren musste, wobei ihre Hand recht locker saß. Aber wenn es galt, hielten wir fest zusammen und das gute Verhältnis ist bis heute so geblieben. Eine besonders enge Bindung herrschte aber bei Robert und Marianne, die beide im Sonnengässle zur Welt kamen und altersmäßig nur ein Jahr auseinander waren. Unser Kindergarten in der Stadt wurde von Nonnen betreut, Marianne, damals unsere Jüngste und als einziges Mädchen dazu, von uns Brüdern etwas verwöhnt, zog sich mit ihrer lockeren Art oft den Zorn der Kinderschwester zu, besonders wenn sie gelernte Lieder im Text absichtlich veränderte und verdrehte. Einmal musste sie für ihre Missetat sogar die Toilette aufsuchen und wurde dort von der unbarmherzigen Schwester eingeschlossen. »Da bleibst du drin, bis du auf andere Gedanken kommst«, sagte die Nonne gekränkt und trottete von dannen. Mein Bruder Robert aber ängstigte sich um sein eingesperrtes Schwesterchen, setzte sich wie ein treuer Hund vor die Tür und weinte immer lauter, »Hab keine Angst, ich hol dich raus«. Und tatsächlich, die treue Seele erweichte alsbald das Herz des Strafengels und die beiden sahen sich wieder froh vereint. Doch nicht immer waren sie ein Herz und eine Seele. Robert konnte recht zornig sein und wenn Marianne ihn geärgert hatte oder er sich benachteiligt fühlte, ließ seine Rache nicht lange auf sich warten. Meistens hatte er es dann auf die Puppe abgesehen. Wenn man der etwas tat, so konnte man das Schwesterlein am ärgsten treffen, dachte er bei sich. so brannte er dann mit dem Brennglas dem wehrlosen Ding ein Loch in den Kopf oder versuchte, ob das zarte Puppenhaupt dem Schlag eines Hammers gewachsen war, so dass die Puppe mit der Zeit schon manche Blessuren aufwies. Aber selbst solche Gemeinheiten konnten Marianne von weiteren Streichen nicht abhalten. So spazierte die Kleine unerschrocken einmal zum Zahnarzt, statt in den Kindergarten zu gehen. Daheim herrschte helle Aufregung, als das Mädel nicht auffindbar war. Dabei stellte sich dann heraus, dass der Grund für den Abstecher zum Zahnarzt nur in Form eines Bonbons zu suchen war, das es dort jedes Mal nach erfolgreicher Behandlung, das heißt, wenn man brav war, gab. Die gleiche Aufregung im Hause herrschte, als sie zum Metzger geschickt worden war und bei der Rückkunft keinen Geldbeutel mehr hatte. Da dieser aber bei unserem knappen Budget zu Hause unersetzlich war, wurden wir Brüder gleich losgeschickt, den ganzen Weg abzusuchen. Und was kaum einer glaubte, wir hatten Glück. Auf dem Schaufenstersims des Metzgerladens lag die ganze Barschaft und alles Rausgeld vom gewechselten Schein war noch drin. Es waren halt doch noch ehrliche Zeiten. Das größte Theater aber herrschte, als sie wieder einmal entwischt war. Zur Hauptstraße hin verschloss ein Tor aus Eisenstäben den Zugang, denn auf dieser Bundesstraße herrschte großer Verkehr. 50 Meter weiter nordwärts war eine große belebte Kreuzung, wo zur Hauptverkehrszeit ein Schutzmann den Verkehr regelte. Irgendwie hatte es das Luder fertiggebracht, das Tor aufzubekommen, und schon war sie weg. Als wir es merkten, war es jedenfalls zu spät. Eine Ohrfeige für jeden und das obligatorische »Könnt ihr alten Esel nicht besser aufpassen?« Obwohl wir so alt gar nicht waren, setzte es gleich. Und dann kam auch schon der Schupo gelaufen mit einem kleinen Blondschopf am Wickel. Meine Mutter traf fast der Schlag, als der Mann in Uniform berichtete, wo er die Göre aufgelesen hatten. Mitten auf der Kreuzung war sie gestanden und hatte dabei Verkehrsschutzmann gespielt. Seither wurde das Tor doppelt verriegelt. Dem Sonnengässle entlang floss ein breiter Bach. In meiner Kinderzeit schwammen noch Fische darin herum, aber später hat ihnen eine chemische Fabrik den Garaus gemacht. Für meine beiden Brüder Edgar und Robert war es ein Schicksalsbach. Jedenfalls gab es kein Brückle über das Flüsschen im Bereich des Sonnengässles, von dem aus sie bei Balanceakten nicht schon ins Wasser gefallen wären und dabei die munter dahinschwimmenden Fische erschreckt hätten. Es war meist schon verdächtig, wenn meine Mutter ins Schlafzimmer kam und es lag am helllichten Tag einer der beiden freiwillig und ausgezogen im Bett. Fast immer konnte sie dann irgendwo in einem Winkel ein triefendes Bündel Bubenkleider auffinden, und die Frage, was passiert war, erübrigte sich mit der Zeit. Einem schlafenden Kindlein scheute sich die Mutter aber instinktiv, den Hosenboden zu versohlen. Und das war auch der Sinn dieses freiwilligen Schlafes. Eine dicke Tracht Prügel brachte mir mein Bruder Robert eines Tages ein. Er spielte friedlich im Sonnengässel, das zu schmal war, um ein Auto durchzulassen, und ausgerechnet jetzt musste dieses beschauliche Spiel gestört werden. 5 größere Kerle waren gelangweilt vorbeigeschlendert und hatten dem Kleinen ein paar aufmunternde Worte gesagt, die Robert aber als Angriff auslegte und sich mit einer kindlichen Waffe verteidigte. Er streckte den Burschen einfach die Zunge heraus. Diese fanden aber leider keinen Gefallen an dieser Vertraulichkeit und näherten sich langsam aber sicher. Robert erfasste blitzschnell die gefährliche Situation, rannte ins Haus und brüllte hilfesuchend nach mir. Ich wusste nicht, was mich draußen erwartete, sonst hätte ich nicht den Helden gespielt. Ich war zwar nicht gerade groß, aber immerhin der ältere Bruder. Und so rannte ich hinaus, Robert beizustehen. Als die 5 Riesen den großen Bruder sahen, machten sie nicht viel Federlesens. Für die herausgestreckte Zunge bekam ich von jedem eine gewischt. Dann durfte ich heulend abziehen. Und was tat Robert? Er schaute um die Hausecke hervor und machte den Kerlen eine lange Nase. Da habe ich ihm aber auch eine verpasst. Allein, was war das gegen meine 5?